Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Evangelium der Befreiung hier bei Radio Horeb. Am Mikrofon begrüßt Sie Susanna Krügener aus dem Studio in Berlin. Die heutige Sendung trägt den Titel »Er stellte meine Füße auf den festen Grund«. Aus der Zeitschrift Emmaus, die einmal im Jahr erscheint, werde ich Ihnen heute einige Briefe vorlesen. Geschrieben, entstanden in Knast und Szene. Da berichten Menschen, wie sie auf ihrem Wege Gott begegneten. Beziehungsweise es war umgekehrt, wie Gott ihnen begegnete. Ich möchte Sie einladen, sich von diesen Berichten nun ermutigen zu lassen. Gott ist da und er wirkt, er verändert Umstände und ändert Menschen. Mal gewaltig, mal sehr zart. Hören Sie selbst. Zu Beginn ein Gebet von S. Schneider. Wir brauchen die anderen, die wachen, wenn wir schlafen, die glauben, wenn wir zweifeln, die beten, wenn wir nur noch schweigen. Wir brauchen die anderen, die mit uns gehen, die mit uns hoffen und bangen, die müde sind und nicht verzagen, die wir beanspruchen können und die wir mit unseren Sorgen und Nöten beladen. Wir brauchen die anderen, die mit uns vor dir stehen, die dich bitten und fragen, die dir danken und dir zur Verfügung stehen. Wir brauchen die anderen, weil wir dich lieben, wenn wir sie lieben, weil du uns Kraft gibst auf dem Weg zu dir, wenn wir ihnen begegnen. Aus einem Knast. Heute ist es soweit, heute muss ich Zeugnis von dem ablegen, was mir geschehen ist. Zurzeit befinde ich mich in Haft. Man sagte zu mir, ich hätte eine ganz normale Kindheit gehabt, was das auch immer für andere bedeutet. Alles fing damit an, so glaube ich heute, als man mit der ganzen Familie in die Stadt gezogen ist. Ich war gerade 8 Jahre alt. Auf einmal war nichts mehr so, wie ich es kannte. Einfach so von heute auf morgen hatte man mich aus dem, was mir wichtig war, herausgerissen, ohne mich auch nur ein einziges Mal zu fragen, wie es mir dabei ergeht. Ich fing an zu stottern, so dass es mir schwer gefallen ist, den Mund überhaupt noch aufzumachen. Ich zog mich in mich selbst zurück, konnte mich anderen nicht mehr so mitteilen, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich hatte den Halt verloren, sah keinen, der mir den Weg zeigte, so dass ich mit 17 schon einige Suizidversuche hinter mir hatte, um auf mich aufmerksam zu machen. Dann trat für mich was ganz Neues ein. Ich hatte den ersten Kontakt zu Drogen bekommen. Für mich damals die Lösung aller meiner Probleme. Fühlte mich frei von allem, was mir sonst schwer fiel. Ich bekam neue, mir bis zu diesem Tag fehlende Kraft, um mir das zu nehmen, was ich wollte. Ich nahm mir, was ich wollte, egal zu welchem Preis auch immer. Andere waren für mich nur noch Mittel zum Zweck geworden, denn ich wollte keine Rücksicht auf andere mehr nehmen. Seitdem sind einige Jahre vergangen, Jahre, in denen mir klar wurde, was Sucht bedeutet. Viele Male hatte ich versucht, aus dieser Hölle zu entkommen. Für kurze Augenblicke gelang es mir, manchmal was anderes zu erleben. Ich wurde jetzt, mit 33 Jahren, das zweite Mal in Haft genommen. Mit Drogen hatte ich ja alles getan, damit es so weit kommen musste. Ich war jetzt schon einige Monate wieder in Haft, ohne auch nur irgendetwas für mich getan zu haben. Eines Abends, dann wie jede Woche, kam durch die Rufanlage die Durchsage für die Emmaus-Gruppe. Gedankenlos, wie ich nun mal war, habe ich mich auch dafür gemeldet, diesmal. Wollte mir nur mal etwas die Zeit vertreiben. Aber was geschah da? Ich habe es nicht für möglich gehalten. Da trafen sich doch tatsächlich Leute, um bei uns sein zu können. Man las in der Bibel. Ich hatte zwar schon mal eine in der Hand gehabt, aber anfangen konnte ich nichts damit. Ich weiß nicht, wann mich jemand an diesem Abend fragte, was ich so davon halten würde. Ich war so in dem von mir unbekannten Buch vertieft, dass ich es nicht mitbekommen habe, dass sie schon seit einiger Zeit damit beschäftigt waren, über das gerade Gelesene zu sprechen. Was war geschehen, dass ich alles, was um mich herum gewesen war, vergessen habe, als ich in dieser Bibel gelesen habe. Ich habe noch lange in dieser Nacht wachgelegen und in dieser Bibel gelesen, die mir heute ein wichtiger Bestandteil meines Lebens geworden ist und die ich nicht mehr missen möchte. Ich danke Gott dafür, dass er mir die Kraft gegeben hat, mir meine eigene Sünde zu vergeben, vor mir selbst. Ich selbst möchte in Kürze vor ihn treten, um meine Beichte vor ihm abzulegen, möchte als reumütiger Sünder vor ihn treten, um meine gelebte Schuld vor ihm, meinem Gott und Herrn, offenzulegen. Mir ist es wichtig, diesen Schritt zu tun, um mein altes, mir so verhasstes Leben hinter mir zu lassen. Möchte mein Leben in seine Hand legen, da ich nicht fähig bin, ohne ihn meinem Leben einen Sinn zu geben. Ich möchte, dass er mich führt, um aus der Welt von heute schon morgen eine bessere zu machen. Für mich ist wichtig, dies mit Gott zu tun, denn er ist das Licht und die Rettung für mich und alle, die an ihn glauben, als den alleinigen Schöpfer der Welt. Unter seiner Führung fühle ich mich nun geborgen in einer Welt, die sich alles für alles, was einfallen lässt. Nur von Gott wollen sie alle nichts mehr wissen. Ich danke Gott dafür, dass er mir die Augen geöffnet hat für die Aufgaben, die noch vor mir liegen. So möchte ich allen sagen, denen es genauso ergeht, sich in Glauben an Gott zusammenzutun und gemeinsam den Weg zu gehen, den er für uns bestimmt hat. Aus einem Knast. Weißt du, ich merke es täglich, wie ich Gott hier erleben darf. Das Einzige, was er von mir verlangt, das ist, dass ich mich ihm hingebe, so wie ich bin. Gott ist ein wunderbarer Vater, ein wahrer Freund und ein treuer Begleiter. Ja, Gott hilft jedem, der ihn darum bittet. Das steht in der Bibel, Matthäus 7, Vers 7. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet und ihr werdet finden, klopft an und euch wird aufgetan. Für Gott ist nichts unmöglich. Jeder Mensch ist bei ihm gleich. Bei ihm gilt kein Ansehen der Person, ob Knacki, ob normaler Bürger oder Bundeskanzler. Er macht hier absolut keinen Unterschied. Jeder hat die Chance, mit Gott ein neues Leben anzufangen und aufzubauen. Die können wir allerdings nur erlangen, diese Chance, wenn wir an ihn glauben mit all unserer Kraft. Ja, dann bekommen wir ewiges Leben und Gemeinschaft mit Gott. Jeder Mensch kann, wenn er will, Gottes Kind werden. Jeden, der an ihn glaubt, dem gibt er die Kraft, die Macht und das Vorrecht, Gottes Kind zu werden. Es ist immer eine Genugtuung für mich und ein Erlebnis, zu sehen und zu spüren, wie Gott in mir wächst und in mir wirkt. Er sei gepriesen. Seit ich in der Bibel lese, gehe ich mit meinen Alltagsproblemen und mit den anfallenden Vollzugsproblemen ganz anders um und bewältige diese auch viel schneller und leichter. Vor circa 6 Monaten schrieb ich noch eine Beschwerde nach der anderen. Und jetzt lese ich die Bibel. Bin vom Weg des Beschwerdeschreibens abgekommen und versuche, meine Probleme christlich mit Gott zu regeln. Meine eigenen Bedürfnisse und meinen Egoismus, die Gesellschaftskrankheit, habe ich zurückgeschraubt und abgelegt. Somit habe ich mehr Platz und mehr Raum gewonnen, dass ich Gottes Liebe und Gnade ungehindert in mir ausbreiten kann. Ein Haus, das auf einem Berg steht, kann den Sturm nur überstehen, wenn es ein gutes Fundament hat. Mein Fundament ist nun Gott. Schlichte Demut vor Gott wird oft von den Menschen als Schwäche und Naivität belächelt. Das stimmt jedoch nicht so. Nach meiner Meinung ist es gerade umgekehrt. Die meisten Menschen sind nämlich viel zu schwach, um von ihren Gewohnheiten, dem alten Ich-Menschen, loszulassen und loszukommen. Viele Menschen wollen auch gar nicht von ihren alten Gewohnheiten ablassen, da es für sie viel leichter und einfacher ist, das Alte beizubehalten, als etwas Neues anzunehmen. Sie sind schlichtweg faul. Sie wollen einfach ihren Körper und ihren Geist nicht ausmisten und somit neuen Platz und Raum für die Liebe Gottes schaffen. Jesus verändert uns und schafft uns neu. Wir müssen nur Ja zu ihm sagen. Gleichzeitig ist der Glaube auch ein Wachstumsprozess, der oftmals viel Geduld und Vertrauen fordert. Das Schöne aber ist, dass man dann nicht mehr aus eigener Kraft leben muss, sondern dass wir all unsere Nöte, Sorgen, Probleme und Laster und all unser Versagen an Jesus abgeben dürfen. Aus einer Therapie. Endlich ist es geschafft, meine Kontaktsperre ist aufgehoben und ich kann wieder etwas von mir hören lassen. Tja, mein Abschied vom Knast kam sehr schnell, hatte teilweise noch nicht einmal die Möglichkeit, mich zu verabschieden. Habe hier in der Therapie gemerkt, wie ihr mir alle fehlt, Die letzten 5 Wochen waren sehr hart für mich, und hätte Gott mir nicht die Kraft gegeben, wäre ich nicht mehr hier. Was soll ich euch über die Therapie schreiben? Circa 34 Männer sind hier und 95% kommen aus dem Knast. Wie ich also hier angesehen werde, brauche ich ja nicht zu sagen. Es ist genau wie im Knast, nur hier kann ich kaum mit jemandem reden. Aber Jesus wird schon gewusst haben, warum ich hierhin soll, auch wenn ich es zurzeit nicht kapiere. So, nach einer Schreibpause bin ich wieder da. Ich habe mit Schwester Angelika telefoniert. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie gut es tut, wieder vertraute Stimmen zu hören. Das Gefühl der Einsamkeit ist verschwunden. Die Kontaktsperre hatte auch gute Seiten. Mein Kontakt und meine Freundschaft im Gebet und in der Stille zu Jesus haben zugenommen. Was im Knast teilweise noch eine Pflicht für mich war, ist hier zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Ohne diese Tankstelle hätte ich nicht die Kraft, meinen Weg in der Entschiedenheit weiterzugehen. Hier merkte ich, gerade wenn es mir schlecht ging, wie nahe Jesus mir war. Er nahm mir nicht die Schmerzen, sondern durchlebte sie mit mir. Hier lernte ich genauso wieder Zweifel kennen, die berühmte Frage nach dem, warum das alles. Meist folgten lange Gespräche mit Jesus über meine Zweifel und meine Ängste. Mir wurde klar, dass der von mir gewählte Weg kein einfacher wird. Doch ich weiß, was auch kommt, ich bin bereit, ihn zu gehen, und weiß Jesus und Maria an meiner Seite. Aus einem Entzug. Gott Vater, bitte entschuldige die Sünde, die ich wieder getan habe. Ich war schon wieder rückfällig, ich habe schon wieder Heroin genommen. O Gott Vater, ich bin so schwach, ich brauche Hilfe. Ich sehe zwar, dass das alles nicht richtig ist, was ich tue, aber mein Schmerz und meine Gefühle machen alles kaputt. Ich komme nicht damit klar. Gott Vater, am liebsten würde ich mir das Leben nehmen, aber das darf man ja nicht. Wenn ich dann mein Leben so betrachte, Vater, dann sehe ich nur Schmerz, kein bisschen Glück oder Freude. Bitte, Vater, ich glaube, dass du mich verstehst. Ich weiß, dass ich es durchstehen muss, aber dieser Kraftaufwand. Bitte, Vater, gib mir die Kraft. Ich will nicht schon wieder im Dreck enden. Bitte nimm mich zu dir. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Amen. Endstation Freiheit, eine Lebensbilanz. Nichts lieben die Menschen so sehr wie ihr Leben und ihre Freiheit, und nichts missbrauchen sie so massiv wie ihre Freiheit und ihr Leben. Nach 20 Jahren Sucht und davon fast 8 Jahren im Knast darf ich mich zum ersten Mal in meinem Leben richtig frei fühlen und meine Freiheit genießen. Schon als Kind und Jugendlicher war ich immer ein Rebell gegen alles Normale, und so war es nicht verwunderlich, dass ich mit 16 Jahren mit Drogenkonsum begann, in dem Bewusstsein, dadurch anders als normale Jugendliche zu sein. Gut gemeinte Warnungen interessierten mich schlichtweg nicht. Ich richtete mich nach meinen eigenen Gesetzen und Grenzen. Ich sah Dope und Kiffen als harmloser an als den legalen Alkohol, diese dumpfe Proletendroge. Dem Dope folgten Speed und Trips, mit 19 der erste Druck, aber immerhin beendete ich noch meine Ausbildung. Ich sah mich als Edeljunkie, ballerte mir neben Speed auch Kokain und Heroin, fand das cool, ebenso, dass ich meinen Konsum mit Dealen bestritt. Das gehörte mit zu meinem Lifestyle. Und dass ich längst hochgradig süchtig war, wollte ich mir nie eingestehen. Warum auch? Ich hatte eine tolle Frau, eine schicke Wohnung, kam auch beruflich trotz Drogen gut zurecht und auch voran. Ich merkte nicht, wie ich immer tiefer in den Drogensumpf versank. Mein Outlaw-Leben gefiel mir so gut, dass ich meinen Job aufgab, mein Leben oder das, was ich dafür hielt, rein nur noch mit Drogenhandel finanzierte und es dabei auch noch zu Reichtum brachte. Diese Scheinwelt brach 1991 zusammen durch meine Verhaftung. Der bürgerliche und mir so verhasste Staat bestrafte mich mit 5,5 Jahren Knast. Pech gehabt. Ich sah mich nur als Opfer. Und die Qualen überstand ich mit Hass auf den Staat und natürlich mit Drogen. Meine damalige Devise lautete: Wenn Drogen gesetzlos sind, so lasst allen Gesetzlosen Drogen. Ich kam nie auf den Gedanken, etwas an meinem Leben zu verändern. Als ich nach 44 Monaten entlassen wurde, war meine Ehe kaputt und ich begann sofort wieder Grenzen zu überschreiten, hinüber zur Illegalität und deren Begleiterscheinungen. Natürlich war ich auch ganz schnell wieder auf der Nadel und das heftiger als jemals zuvor. Der Teufelskreis der Sucht nahm mich endgültig gefangen. Gott war für mich nie ein Thema, bis er mir bei 2 heftigen Überdosen begegnete und mich überleben ließ. Kurz darauf wurde ich erneut verhaftet und verurteilt, wieder im Knast. Nur diesmal spürte ich den Impuls, etwas an mir zu ändern. Ich begann, mich von meinem bisherigen Leben und den Drogen zu distanzieren. Das alles fiel mir sicher nicht leicht, aber was konnte ich schon groß verlieren? 1997 begegnete mir dann Emmaus. Ein weiteres Geschenk. Ich fand Hilfe und Trost bei meiner Umkehr. Ich hatte und habe Begleiter auf meinem neuen Lebensweg. Im November 99 wurde ich aus dem Knast entlassen und machte eine 6-monatige Drogentherapie, die ich erfolgreich beendete. Dieses halbe Jahr war alles andere als leicht für mich. Mir wurde auch bewusst, dass all die Entbehrungen durch meine Gefangenschaften und die Energie, die ich in diese zum Überleben investierte, dass dies der Preis dafür war, den ich für meine Sucht bezahlen musste. Ich war glücklich und euphorisch über die wiedererlangte Freiheit. Ich war zu euphorisch, war dadurch blind und taub gegenüber inneren Warnsignalen. Ich hatte schnell einen Rückfall mit Heroin. Mir ging es dabei und dadurch mehr als mies. Nur dieses Mal stand ich wieder auf und suchte mir Hilfe, im Gegensatz zu früher, wo ich liegen blieb und mich wehrlos in mein Junkie-Schicksal ergab. Ich weiß, dass ich immer süchtig sein werde, aber ich will das nicht hinnehmen. Ein Rückfall passiert nicht von 0 auf 100. Wir müssen lernen, unsere innere Warnsignale und Rückfallgedanken wahrzunehmen. Vor den Drogen zu kapitulieren in dem Bewusstsein, diesen Kampf immer zu verlieren und unsere Energie stattdessen einzusetzen, nicht gegen den Suchtdruck zu kämpfen, sondern ihm aktiv aus dem Weg zu gehen. Ein Rückfall kann immer passieren. Aber wenn schon, dann lasst es uns als Chance und Neubeginn sehen, nicht als Niederlage und Schwäche. Ich ging mit Angelikas Vermittlung nach Göppingen, um mir dort ein neues Leben aufzubauen, selbstständig zu leben, aber mit Bezug zur Gemeinschaft von Emmaus in dieser Region. Ich fand schnell eine eigene Wohnung und sogar schon Arbeit. Ich habe somit schon eine gute Basis für ein ganz normales Leben in Frieden und Freiheit. Mir ist bewusst, dass dieses neue Leben auch nicht einfach ist und seine Anforderungen stellt. Anforderungen wie stressige Behördengänge, Spannungen aushalten, Geduld zeigen, Vertrauen in sich und andere haben, die alte Heimat und das alte Umfeld aufgeben, sich auf Neues einlassen und darin beständig bleiben. All das erfordert viel Energie von mir, aber ich kann dabei nichts verlieren, sondern nur gewinnen. Und das ist der Preis, den ich für ein cleanes und ehrliches Leben zu entrichten habe und entrichten will. Nach etlichen Irrwegen bin ich in der Endstation Freiheit angekommen. Und hier möchte ich bleiben. Ein Zeugnis von einem verlorenen Sohn. Eine Odyssee. Ich wurde in einer religiösen, muslimischen Familie in Afghanistan geboren. Schon als Kind habe ich im Koran gelesen und manchen Tag und auch Nächte in der Moschee verbracht. Viele Jahre lang las ich im Koran, ohne ein Wort zu verstehen, da der Koran auf Arabisch geschrieben ist. Als ich 13 Jahre alt war, habe ich mein Heimatland Afghanistan verlassen und reiste in den Iran, danach vom Iran nach Saudi-Arabien. Dort war ich jeden Tag in der muslimischen Moschee und habe die islamischen Gebote befolgt. Ich war auf der Suche nach Gott und ich wusste nicht, wie kann ich den wahren Gott finden und seine Verheißungen empfangen. Von Saudi-Arabien kam ich bis nach Kuwait. Auch in Kuwait war ich ein streng gläubiger Moslem. Von Kuwait reiste ich dann mit meiner Tochter und der jetzt von mir geschiedenen Frau in die BRD ein. Hier in Deutschland hatte ich durch die vielen Freiheiten meinen Glauben an Gott verloren. Es begann ein Teufelskreis. 1991 landete ich im Gefängnis. Meine Strafe betrug 5 Jahre. Im Gefängnis hatte ich keine Hoffnung mehr, denn ich hatte alle wichtigen Menschen verloren. Durch den Bürgerkrieg in Afghanistan verlor ich 15 Familienmitglieder. Mein Vater, meine Mutter sowie 9 Brüder und 4 Schwestern wurden getötet. Auch weiß ich bis heute nicht, wo meine Frau und meine Tochter sind. Ich habe keine Arbeit und das ist eine hohe Strafe für mich. Durch diese ganzen Erlebnisse beschloss ich damals im Gefängnis, Selbstmord zu begehen. Der Satan hat es also geschafft, dass ich nicht mehr leben wollte. Eines Abends im Jahr 1994 hatte ich mir vorgenommen, aus dem Leben zu scheiden. Um 20 Uhr an diesem Tag kam Immanuel zu mir, um die Zellentür aufzuschließen. Er hatte einen Pastor der evangelischen Kirche mitgebracht. Der schenkte mir ein neues Testament in englischer Sprache und sagte zu mir: Jesus liebt dich sehr. Ich habe ihn mit großen Augen angeschaut und keine Antwort gegeben. Dann ging der Pastor wieder. Etwa eine halbe Stunde habe ich über seine Worte nachgedacht und sagte zu mir: Wie kann Jesus mich lieben, da ich sein Feind bin? Und weil ich in meiner ganzen Vergangenheit die Christen gehasst habe. Nach einer Weile fing ich an, das Evangelium zu lesen. Dies war das erste Mal in meinem Leben als Muslim, dass ich das Evangelium las. Ich habe das kleine Büchlein des Wortes Gottes in der Mitte aufgeschlagen und dort stand im Johannesbrief Kapitel 8, Vers 36: Christus spricht: Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Noch oft habe ich über die Worte des Pfarrers nachgedacht: Jesus liebt dich sehr. In den nächsten Tagen bekam ich von Jesus große Freude geschenkt und ich begann, mit den anderen Gefängnisinsassen über meinen Glauben zu reden. Einer sagte: Du bist wirklich verrückt. Ein anderer meinte: Du hast einen Haftschaden, du bist nicht normal. Wie kannst du dein Leben Jesus übergeben, wo du Moslem bist? Jesus hat mir mein kaputtes Leben weggenommen und ein neues geschenkt, so dass ich nun nicht mehr für mich, sondern für meinen Herrn und Heiland Jesus lebe. Amen. Aus einem Knast. Obwohl ich als Katholik geboren wurde, fand ich den Weg zur Kirche so gut wie nie. Nachdem ich in der JVA Geldern inhaftiert war, bat ich den Pfarrer um ein Gespräch. In meinen Gedanken waren jedoch die materiellen Dinge, die ich erhoffte, von ihm zu bekommen. Nach dieser Unterhaltung fühlte ich mich jedoch wie ein ganz anderer Mensch. Wir sprachen nicht über den Glauben oder die Kirche, und doch fand ich mit seiner Hilfe über den Gottesdienst den Weg zu Gott und zum Gebet. Nicht durch die Bedrängnis, in der ich mich jetzt befinde. Nein, es kam von Herzen. Wenn es dem Pfarrer die Zeit erlaubte, kam er zu einem Gespräch zu mir auf die Zelle. Wie ich oben schon erwähnte, wurde so gut wie nie über Gott gesprochen. Auch haben mir die Gebetsstunden der Emmausgruppe geholfen und helfen mir noch, den Pfad der Tugend zu finden. Ich vermisse es sehr, wenn sonntags keine Messe ist oder wenn ich an der Gruppe nicht teilnehmen kann. Aus dem Entzug. Hallo, Bruder Jan, es brennt mir so vieles auf der Seele. Ich bin so voller Ängste und voller Verwirrung. Ich fühle mich von Gott in die Wüste geschickt, aus der ich nicht alleine herausfinde. So gehe ich jetzt ganz kleine Schritte, mache erstmal den Entzug, wovor ich total Schiss habe. Schiss davor zu scheitern, es nicht durchzuhalten. Mit Anfechtungen kann ich sehr schlecht umgehen und gehe sowieso lieber den leichten Weg. Ich packe das alles nicht mehr lange und will wieder leben, wozu ich jedoch zu schwach bin und einen Berg voll Scheiße angehäuft habe. Da ich nicht weiß, wie ich alles bewältigen soll, würde ich am liebsten davor weglaufen. Mit 38 bin ich noch in vielem wie ein Kind. Ich schäme mich und habe null Selbstvertrauen. Meine Gebete bleiben ungehört, so scheint es mir oft, und ich habe auch kein Recht, mit Gott zu hadern. Er ist so weit weg und ich sehne mich so sehr nach ihm. Ein Wurm. Nicht würdig, dass er mich auch nur ansieht. Meine Sünden sind zahlreich und lasten wie Felssteine auf mir. Ihm will ich aber dienen und gehören, doch will er mich haben? Wo ist er? Ich durfte ihn schon sehen, er hat zu mir gesprochen. Doch jetzt warte ich auf ihn und es kommt kein Ton, kein Zeichen, nichts von ihm. Ich habe Angst und bin traurig. Ohne Gott, ohne Jesus will und kann ich nicht leben. Er kennt meine Schwachheit und Erbärmlichkeit. Warum hilft er mir jetzt nicht? Ich brauche seine Liebe. Nur er kann mich wieder aufrichten. Doch ich lasse nicht locker. Solange ich lebe, und ich werde jetzt erstmal den Entzug machen. Jetzt beende ich den Brief. Mir geht es nicht so gut, da ich mich schon runterdosiere von Kodeinsaft, diesem Höllengift. Noch ein Brief aus der Szene. Hallo Jan. Ich weiß nicht, was passiert ist. Habe ich Mist gebaut? Jedenfalls spüre ich seit einiger Zeit, in Klammern, die mir ewig vorkommt, Gottes Nähe nicht mehr. Mag sein, dass ich gerade eine Lektion in Glauben und Hoffen erteilt bekomme. Momentan jedenfalls werde ich ständig an Grenzen geführt, die mir vorher total unbekannt waren. und mir wird gezeigt, was passiert, wenn ich an diese Grenzen stoße. Ich fühle mich ziemlich im Eimer. So kenne ich mich selbst nicht wieder. Ich neige dazu, mich selbst zu verletzen. Du kennst das ja, zur Genüge, ich weiß, in der Szene ist das ja oft der Fall. Nie hätte ich gedacht, dass ich so runterrutschen kann als Christ. Ich hätte nie ernsthaft Gedanken zur Selbstverletzung oder Selbstmord. Früher. Jetzt kommt da plötzlich ein Schwall hoch und ich denke, es ist gut, es anzupacken und in die Seelsorge zu gehen. Irgendwie bin ich selber immer diejenige gewesen, die andere gestützt und seelisch aufgebaut hat. Vielleicht ist es an der Zeit, den Spieß mal umzudrehen. Aber hab keine Sorge, ich halte fest an Jesus, da kriegt mich keiner los. Ich glaube, dass er trotzdem da ist, auch wenn ich ihn nicht spüren kann. Nur werde ich mich drum kümmern müssen, Hilfe von außen zu suchen. Ich habe von Ignis aus Kitzingen ein paar Adressen bekommen. Es bricht gerade so viel Verschüttetes los, dass ich kaum eine große Hilfe sein könnte. Außerdem fehlt mir der Kick und ich kriege meinen Arsch zu irgendwelchen Aktionen gar nicht mehr hoch. Ich hoffe, du kannst mich verstehen und bist mir nicht böse oder enttäuscht. Ich denke viel an dich und die restlichen Mäuse. Ich habe die meisten intensiven Kontakte durch deinen wilden Haufen kennengelernt. Ich schätze die Echtheit bei euch. Das Zusammensein hat mir immer sehr gut getan. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, jetzt gegen Ende der Sendung möchte ich Ihnen noch zwei Texte vorlesen von Quellwasser. Quellwasser ist ein Zweig der Emmaus-Bewegung, eine Initiative, auch von Bruder Jan gegründet, eine Initiative von und für Menschen, die in sexueller Zerbrochenheit leben und erahnen, dass nur die Liebe Gottes den inneren Kampf besiegen kann. Brief an den verstorbenen Vater. Na, was denkst du, wie ich dich anreden soll? Papa? Oder vielleicht noch lieber Papa? Kannst du dir vorstellen, warum mir das vergangen ist? Ich habe keinen Vater, weil der, der es hätte sein sollen, mich missbraucht hat. Ich hätte dich gebraucht und ich habe dich geliebt. Wenn es stimmt, was ich spüre, dann habe ich mich nicht gewehrt, weil ich dir vertraut habe und weil ich mich gar nicht getraut hätte, dich zurückzuweisen. Außerdem ist das, was du wolltest, sowieso schon peinlich und eine Zurückweisung hätte es noch peinlicher gemacht. Sie hätte ohne Worte gesagt, das, was du von mir willst, ist nicht in Ordnung. Glaubst du, dass ein Kind so stark ist, seinem Vater, den es liebt und den es eigentlich braucht, zu sagen, dies Peinliche, was du vorhast, ist nicht in Ordnung? Wahrscheinlich habe ich als Kind das getan, was ich jetzt am meisten hasse. Ich habe mitgemacht, um es zuzudecken, um mir selbst und dir zu sagen, es ist schon in Ordnung. Aber heute würde ich dich am liebsten packen und es dir ins Gesicht schreien. Es war nicht in Ordnung. Es ging dir um dich und du hast es in Kauf genommen, dass meine kleine Seele gestorben ist. Es ging um dich und keinen Funken um mich. Ich will, dass du jetzt der Wahrheit ins Gesicht siehst. Ich weiß, du hast es damals nicht getan. Du hast dir auch selbst was vorgemacht. Aber ich will es dir jetzt sagen. Ich will dir diese Wahrheit sagen, die mich innerlich getötet hat. Ich konnte diese Wahrheit nicht wegmachen, sie verfolgt mich bis jetzt. Klar, ich habe es damals verdrängt. Ich hätte gar nicht mehr leben können, wenn ich das nicht getan hätte. Aber ich konnte nicht mehr Kind sein. Ich konnte nicht mehr spielen, weil du mir so eine schwere Last auferlegt hast, dass ich ums Überleben kämpfte. Du hast es mir einfach genommen, Kind zu sein. Weil du nur dich gesehen hast, dein Alleinsein, deine Sehnsucht nach Geborgenheit. Ich habe den größten Teil meiner Lebenskraft gebraucht, um dieses Geschehen aus meinem Gedächtnis zu streichen und dafür zu sorgen, dass es mir nicht mehr bewusst wird. So wurde ich schon als Kind depressiv, weil mir genau diese Lebenskraft, die ich dafür aufwenden musste, dann zum eigentlichen Leben fehlte. Aus dem Kerker des Missbrauchs gerufen. Alles zu geben ist wie ein Betteln danach, selbstlos geliebt zu werden, die ewige Suche nach einer Liebe, die dich nicht missbraucht, ewige Suche, die durch das eigene Verhalten von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Und dann rappelst du dich hoch kämpfst viele Jahre, um stark zu werden. Du kämpfst, dass du dich findest, du lernst, dich zu wehren. Und wenn du dies alles geschafft hast, merkst du, dass du niemanden mehr an dich ranlassen kannst, dass du keinem wirklich vertrauen kannst. Statt dich missbrauchen zu lassen, hast du einen Panzer aufgebaut. Einen Panzer, der so dicht ist, dass du nicht mal Gott reinlassen kannst, von dem du so oft erlebt hast, dass seine Liebe ehrlich ist und er dich nie missbraucht hat. So sitzt du in einem gepanzerten Kerker, dieses kleine Kind von damals, das Panik hat, wieder im Innersten berührt zu werden. Diese Berührung, zu der es nicht bereit war und die seine kleine Seele fast tötete. Du sitzt in deinem Kerker, kannst niemanden reinlassen und gleichzeitig ist eine unstillbare Sehnsucht in dir, nach echter Nähe, danach dich fallen zu lassen, ein Hunger so groß, dass du am Verhungern bist. So suchst du nach äußeren Befriedigungen, die diesen Hunger doch nicht stillen und im Letzten nur deiner Vernichtung dienen. Sehnsucht, die ihren Weg in die Sucht geht, und auch dagegen kämpfst du so lange schon, wie du den Kampf aufgenommen hast. Hast du eine Sucht besiegt, sucht sie sich einen neuen Weg. Sucht, die alles verschlingt, was sie findet, auch wenn es keine echte Nahrung ist und vielleicht sogar das Leben kostet. Wirst du es zulassen können, dass jemand dein gepanzertes Gefängnis betritt? Du findest keine Tür und kannst nicht öffnen. Ein Hoffnungsschimmer ist in dir. Er, der dich noch nie missbraucht hat, steht vor dem Kerker und weint um dich. In deinem Herzen weißt du, dass er schon viele Jahre auf diese Berührung wartet. Du weißt, dass er dich wirklich liebt. Denn er hat seine Liebe immer wieder bewiesen und er hat nicht aufgehört, vor deinem Panzer stehen zu bleiben und zu weinen. Er hat dich nicht aufgegeben, obwohl du ihm immer noch nicht ganz vertraust und dich vor dieser Berührung im Innersten mit ihm scheust, nach der du dich gleichzeitig, aber mit jeder Faser deines Lebens sehnst. Aber er hat versprochen, die Gefangenen aus dem Kerker zu holen. Er ist deine Hoffnung. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, ich freue mich, dass Sie zugehört haben, dass Sie dabei waren, dass Sie sich eingelassen haben auf diese Art von ganz anderen Zeugnissen. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie auch dadurch gesegnet werden, gesegnet wurden und gesegnet werden. Ich möchte mich jetzt von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.